Unsere derzeitige Regierung steht noch darauf, Gas aufwendig teuer und nicht gerade umweltfreundlich aus dem Boden zu holen, um es damit entsprechender CO2-Emissionen klimaschädlich wieder zu verbrennen. Klingt nicht besonders schlau? Ist es wohl auch nicht. Man könnte ja auch aus Sonnenlicht das benötigte Potenzial schöpfen. Ich hatte ja bereits Gäste, die sich mit dem Ausbau von PV-Anlagen ausgiebig beschäftigen. Mein heutiger Gast ist allerdings jemand, der Angebote für Anbieter im Bereich erneuerbare Energien vermittelt.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Damit ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich freue mich, dass heute Fabio Griemens mein Gast bei Gewinn mit Sinn ist. Er ist der Gründer und Geschäftsführer der Helio Connect GmbH. Hallo Fabio, schön, dass du heute hier bei Gewinn mit Sinn dabei bist und ich bin schon sehr auf euer interessantes Geschäftsmodell gespannt.
Hallo Jürgen, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Also ist ja auch ein spannendes Thema. Also, Fabio, du bist ja im Bereich erneuerbare Energien unterwegs. Was genau du da machst, da kommen wir gleich zu. Ich habe erstmal vorab so eine andere Frage mit einer kleinen Einführung. Unsere Wirtschaftsministerin Katharina Reiche schlägt ja vor, dass die erneuerbaren Energien künftig für den Ausbau der Stromnetze zahlen sollen. Das heißt, Netzentgelte sollen von ihnen mitgetragen werden, während Kohle und Gas das Netz weiterhin kostenlos nutzen dürfen. Am Ende wird das dann wohl eher ein Wettbewerbsnachteil für grüne Energie. Vermutlich wird das auch den Ausbau von Wind- und Solaranlagen erstmal ausbremsen. Jetzt aber mal eine Frage dazu. Könnten sich nicht Unternehmen oder sogar komplette Gemeinden und Ortschaften mit einem sogenannten Behind-the-Meter-System unabhängig vom Netz machen? Also ein Windpark, eine große Solaranlage wird errichtet, speist den gewonnenen Strom aber nicht ins Netz, sondern führt ihn direkt zu den Verbrauchern. Wäre sowas möglich?
Witzigerweise, unabgesprochen, war das eine unserer Ursprungsideen, woraus dann später Helio wurde, können wir gleich ein bisschen drauf eingehen. Ist ein bisschen komplexer, als wie es sich jetzt da so anhört oder darstellt. Grundsätzlich sei gesagt, bis 2030 brauchen wir ca. 44% mehr Strom. Wir haben auch Ausbauziele, die sagen, dass wir bis 2030 ca. 80% unseres Strombedarfs aus erneuerbaren Energien beschaffen müssen. Das bedeutet, dass wir ca. 800 Milliarden Euro in die erneuerbaren Energien investieren müssen. Und wir wissen, dass Solar, PV die günstigsten Stromquellen sind, die wir gerade haben. Also wenn wir schauen, PV-Freifläche kostet uns ca. 4 bis 10 Cent die Kilowattstunde. Gas sind wir bei 11 bis 18 Cent. Du hast vielleicht meinen Artikel, ich glaube, in Energiezukunft gesehen, wo ich mich ein bisschen suffisant geäußert habe, dass ich nicht ganz so happy bin mit Frau Reiche und ihrem Vorhaben, das ganze Geld aus dem Klima- und Transformationsfonds in Gasvorhaben zu stecken. So, das heißt, ich glaube, dass wir skalierbare Möglichkeiten schaffen müssen, die erneuerbaren Energien anzuschieben. Und da kommen wir auch gleich drauf, was ich glaube, Helios Beitrag da sein kann. Nun gibt es natürlich auch vereinzelte Möglichkeiten, innerhalb von Bürgerinitiativen sich zu bewegen. Ich bin ein großer Fan von Skalierbarkeit, wirklich einen Mehrwert schaffen durch prozessorientierte, schnelle, effiziente Wege. Und da habe ich das Gefühl, dass wenn man das auf kommunaler Ebene oder Bürgerebene nur hält, dass wir dann vielleicht nicht ganz so schnell vorankommen werden mit dem erneuerbaren Energienausbau. Aber ein Teil kann diese Ziele, die du gerade angesprochen hast, sicherlich zu beitragen.
Also grundsätzlich geht es aber von der Idee her nicht etwas, was man flächendeckend jetzt machen könnte oder sollte.
Würde ich es beantworten,
ja. Naja, aber ein Problem wird ja der Netzausbau bleiben, ne? Das ist ja so.
Das auf jeden Fall. Also wir merken das gerade. Wir haben ja verschiedene PV-Freiflächenprojekte im Angebot und viele davon sind schon gebaut und warten jetzt noch auf den Netzzugang. Ja, und das dauert dann manchmal Wochen bis Monate und ist sehr frustrierend für alle Beteiligten, nicht nur die Anleger, sondern auch die Projektentwickler. Und dann stehen da wunderschöne PV-Parks, die Sonne scheint, Strom könnte generiert werden, wird's auch, aber es kann nicht eingespeist werden. Das ist extrem frustrierend und da hoffe ich mir doch von der Bundesregierung, dass wir ein bisschen der halben Trillion Euro nutzen, um da in den Ausbau der Netze zu investieren.
Ja, unterm Strich ist es ja so, dass alles, jede Energie, die wir über Windkraft und Solaranlagen gewinnen, spart uns ja dann irgendwo Geld für Erdöl und Erdgas ein. Und wenn wir bedenken, dass wir so zwischen 60 und 70 Milliarden jedes Jahr dafür ausgeben, nur um das Zeug zu verbrennen, kann man es ja tatsächlich besser investieren, ne?
Du rennst da bei mir offene Türen ein. Da stimme ich dir vollkommen zu.
Ja, genau, aber jetzt sind wir ja schon da drin. Das heißt, du hast gerade schon mal so angedeutet, was mal eure ursprüngliche Idee war. Dann hast du schon gesagt, dass ihr da solche Anlagen hinstellt und vermittelt. Dann erklär uns doch mal genau, was ihr bei Helio Connect und dahinter gibt es ja auch noch Helio Finanz, was ihr da so genau macht und wie das Ganze funktioniert. Das ist ja jetzt mal spannend zu wissen.
Gerne. Also grundsätzlich schrauben wir mit Helio seit ungefähr anderthalb Jahren an einem Ökosystem an Unternehmungen, um den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland mit anzuschieben. Wir machen das jetzt bei Helio Connect konkret, indem wir es Menschen leicht machen, in Sachwerte wie Photovoltaik, Batteriegroßspeicher, Ladeinfrastruktur, also Dinge, die wir für die neue Energiewelt brauchen, dort rein zu investieren und daraus eine Rendite zu erwirtschaften. Im Kern ist es also ein Anlageprodukt, welches wir über eine B2B-Plattform zugänglich machen. Und deshalb fand ich auch ganz spannend, als du dich dann gemeldet hast und ich von deinem Podcast mitbekommen habe, Gewinn mit Sinn. Ich glaube, das Motto passt heute sehr gut.
Das bedeutet, dass ihr gar nicht selber Solarparks baut, sondern ihr sucht euch jede Menge Leute, die das machen und ihr vermittelt dann eben halt Geldgeber. Ist das so platt gesagt richtig?
Ja, also nicht nur Leute, die das machen, sondern wir suchen Leute, die es vor allen Dingen richtig können. Ja. Projektentwicklung machen wir nicht selber, das machen wir über Partner. Die qualitativ hochwertige Photovoltaik, Freiflächenanlage im großen Stile bauen. Stell dir vor, irgendwo in Brandenburg ein Acker, der gerade irgendwie nicht genutzt werden kann. Die Projektentwickler suchen also nach solchen Flächen, sprechen mit den Landeigentümern, privilegieren diese Flächen und sorgen dafür, dass da 50, 60, 70, 100 Megawatt an Solar gebaut wird, also so ein Vorhaben von 70, 80 Millionen Euro. Und anstatt diese großen PV-Parks dann an große Energieunternehmen etc. zu verkaufen, dachten wir uns, wäre es doch irgendwie ganz cool, wenn wir die deutschen Bürgerinnen und Bürger und den deutschen Mittelstand dazu einladen, dort rein zu investieren. Das heißt, was wir machen, ist, wir strukturieren die Produkte. Also wir nehmen also einen großen PV-Park, parzellieren den kleinen. Dann gibt es kleine Häppchen, die du zum Beispiel dann erwerben könntest. Du würdest dann also zu deinem Finanzberater gehen, mit dem über deine Anlagestrategie sprechen. Unter anderem würde er dir vielleicht ein PV-Direktinvestment aus der Schublade ziehen und dich da durchführen. Und dann würdest du also einen Wechselrichter, Solarpaneele und alle, was dazugehört, einen Unterpark, Vertrag etc. Erwerben. Diese Anlage gehört dann dir, also ist ein Sachwert. Du könntest also hinfahren, Hand drauflegen, Achtung, Strom, aber es ist deins. Das heißt auch, dass wenn die Sonne scheint und Strom generiert wird und wir den Strom für dich dann vermarkten, dass das dann deine Rendite ist, die da erwirtschaftet wird. Damit haben wir dann Anfang letzten Jahres haben wir damit gestartet und haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass das ganz gut ankommt und dass das sogar noch besser ankommen würde, wenn wir dir nicht nur das PV-Direktinvestment über deinen Finanzberater anbieten würden, sondern wenn wir dir auch gleichzeitig noch eine Finanzierung mit an die Hand geben. Und schwuppsiwupps war Helio Finanz geboren, also ein kleiner Darlehensvermittler, da docken wir ein paar Banken an, sodass wenn du sagst, okay, ich habe Interesse an diesem PV-Direktinvestment, dass wir dir direkt eine passende Bank anbieten können, die das Projekt schon mal gesehen hat, das Projekt schon geprüft hat und dir mit bestem Wissen und Gewissen ein Darlehen zur Verfügung stellen kann, damit du ca. 80% aus dem Fremdkapital dann nehmen kannst, um in diese Anlage zu investieren. Und dann, gehört dir die Anlage, super. Der Projektentwickler sorgt dann für die Betriebsführung, sowohl technische als auch kaufmännische. Und es gibt ein Versicherungskonzept etc. Also stell dir es vor, wie wenn du in eine Immobilie investierst und da einen Mieter dir reinholst, dann hast du ja auch eine Hausverwaltung. So ungefähr kannst du dir das vorstellen, dass du also da jetzt nicht in eine Immobilie, sondern in ein PV-Vorhaben investierst. Die Hausverwaltung ist dann der Betreiber dieser Anlage und die Rendite wird nicht aus dem Mietzins, sondern aus der Stromrendite sozusagen zu erwirtschaftet. Und dann hast du da 20, 30 Jahre doch eine ganz gute Renditeerwartung.
Ja, es kommen ganz viele Fragen, was du da erzählt hast. Also
gerne,
muss ich jetzt mal strukturieren. Erstmal, ich kenne mich mit Investments gar nicht so gut aus, gebe ich jetzt mal zu. Das heißt, es lohnt sich für mich tatsächlich, dass ich ein Darlehen aufnehme bei euch, um dann auf der anderen Seite das direkt wieder in so ein Investment reinzustecken. Renditemäßig wird sich das trotzdem für mich lohnen, weil die Zinsen für so ein Darlehen sind ja mal schnell 6-7% locker. Wie hoch ist denn dann die Rendite, die ich da bekomme, sodass sich das für mich auch von der Rückzahlung her überhaupt rechnet?
Genau das wären jetzt Fragen, die du mit deinem Finanzberater oder Vermögensberater durchtüfteln würdest. Du würdest also eine Wirtschaftlichkeitsanalyse mit ihm oder ihr zusammen machen. Grundsätzlich sei gesagt, dass ich natürlich keine Anlageberatung hier mache, auch nicht für dich, lieber Jürgen.
Nein, natürlich, darum geht es ja gar nicht. Ich möchte nur wissen, wie sich das da gestaltet.
Ne? Nein, war nur ein Scherz. Genau, das heißt, stell dir vor, du investierst jetzt 200.000 Euro. Ja, in so 220 Kilowatt Peak ungefähr und hast also die Möglichkeit der Stromvermarktung, was kriegen wir gerade, du könntest entweder über den EEG ca. 5 Cent die Kilowattstunde bekommen, über unsere Stromvermarktung, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, bekommst du auch 6, 7, 8 Cent bei Abnahmeverträgen mit Mittelständlern zum Beispiel, daraus errechnet sich dann die Rendite und die liegt jetzt erwartungsgemäß bei dem Projekt, was wir zum Beispiel gestern neu gelauncht haben, so bei 8-9%. Und das ist in der Tat exklusive des Zinses. Die Darlehen, die wir da anbieten, du hast gerade 6-7% gesagt, da sind wir deutlich drunter. Das ist auch so, weil wir, stell dir vor, wir haben ein großes Projekt, wo 300 Investoren rein investieren können. Die Bank prüft das einmal und wird dann für jeden oder jeder der Investoren, die Interesse haben, ein Darlehen aufzunehmen, entsprechend auch das Darlehen prüfen, also eine Bonitätsprüfung machen und die entsprechend das Geld gewähren. So, das heißt, die Kondition über, so nennen wir es, die Globalfinanzierung ist da deutlich attraktiver als das, was man da im Markt so bekommen würde von der Hausbank, weil die Banken, die wir da haben, sich einfach ganz gut mit der Thematik auskennen. Das heißt, ja, auf deine Frage bezogen, auch nach dem Darlehen und nach den Betriebskosten etc., so ist die Erwartungshaltung, lohnt sich dieses Investment. Und jetzt haben wir in den letzten 16, 17 Monaten knappe 1.000 Investoren über dieses B2B-Setting an Projekte von uns vermitteln dürfen. Das macht ein Volumen im Außenumsatz von ca. 300 Millionen Euro. Da sind wir stolz drauf, aber da stehen wir jetzt erst am Anfang. Und genau, diese Menschen würden da nicht rein investieren, wenn das renditetechnisch nicht ganz spannend sein könnte.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber, und das ist jetzt das Nächste, das heißt, ich kann jetzt nicht direkt zu euch kommen und investiere, sondern eure Kunden sind eigentlich Finanz- und Vermögensberater.
Genau.
Und zu denen geht.
Das ist ganz, ganz wichtig.
Okay.
Genau. Das ist ganz wichtig, denn du willst ja, dass dein Geld in guten Händen ist. Ne, ich bin kein Finanz- oder Vermögensberater, ich bin auch kein Steuerberater. Da wollen wir oder sehen wir unsere Pflicht eher, die Experten im Markt aufzuschlauen, die an dieses PV-Direktinvestment ranzuführen, aber die dann auch diesen Finanzberater, die Vermögensberater, ihre Arbeit machen zu lassen, nämlich dir mit bestem Wissen und Gewissen eine Empfehlung auszusprechen, ob du jetzt dein Geld lieber in eine Immobilie oder lieber in eine Versicherung, ein ETF oder ein PV-Direktinvestment investieren solltest. Da lassen wir dann die Experten gerne ihre Arbeit gut machen.
Das heißt, wenn jetzt unter den Zuhörern und Zuhörerinnen ein Finanzexperte ist und der sagt, ach, das klingt ja interessant, kenne ich noch gar nicht, der kann sich an euch wenden und ihr gebt ihm dann alle Informationen an die Hand, die er braucht.
Genau, super gerne. Also wir haben ein Team von eifrigen Partnermanagern, die mit Family Offices, mit FinanzberaterInnen, mit Vermögensberatern etc. zusammenarbeiten, diese onboarden, aufschlauen und dann auch in der, wenn dann die Beratung mit den Investoren stattfindet, denen auch zur Seite steht, um eine gute Beratungsgrundlage zu gewährleisten.
Und alle anderen würden jetzt zu ihrem Finanzberater dackeln und würden sagen, du hör mal, ich habe da gehört von Helio Connect und sagt, der kenne ich nicht. Ja, dann schlau dich mal auf, dann guck dir die an, dann kriegt man das
also
auch
hin. Also wir gehen davon aus, dass so zwischen 60-70% der FinanzberaterInnen da draußen, die schon so ein PV-Direktinvestment oder ein Großbatteriespeicherprojekt in der Schublade liegen haben, schon mal über uns gestolpert sind. Das macht uns stolz, weil wir auch noch gar nicht so lange am Markt sind. Aber falls man noch nicht von uns gehört hat, ja, sehr, sehr gerne zum Telefonhörer greifen. Ja, können wir sehr, sehr gerne sprechen.
Ja, und ihr selber schafft euch ja einen irren CO2-Handabdruck damit. Ne? Also mal wieder mein Lieblingsthema. Ich habe das schon ein paar Mal gehabt, auch bei meinem anderen Thema, was ich hatte, was tun in bewegten Zeiten. Mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Für die Zuhörer, wenn man so 4.000 Euro in fossile Industrien, also ganz konventionell anlegt, fossile Industrien, dann hat man einen direkten CO2-Fußabdruck von ungefähr eine Tonne CO2 im Jahr. Hat man 40.000, kommt man schnell auf 10, 11 Tonnen. Das heißt, so viel Strom kann ich nicht sparen, so, ne, wie ich da mir draufschaufel, nur weil ich nicht aufpasse, was ich mit meinem Geld mache. Und bei euch ist das ja dann quasi emissionsfrei am Ende.
Das ist korrekt. Und ne, in meiner Intro hatte ich ja erwähnt, dass unser Ziel ist, diese erneuerbaren Energien anzuschieben. Dementsprechend macht uns dann auch der CO2-Fußabdruck oder das eingesparte CO2 stolz. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit diesen Zahlen, weil was ist ein Gramm CO2 oder eine Tonne CO2? Ich konnte mir da irgendwie nie so richtig was drunter vorstellen. Ich habe letztens nochmal die Berechnung gemacht, dass wir mit dem Strom, den wir jetzt aus unseren bereits vermittelten Anlagen generieren, jetzt in 2026 ca. 150.000 Haushalte mit reinem grünen Ökostrom versorgen können.
Das ist ja schon einiges.
Eine Hausnummer, genau, unter der ich mir persönlich schon wieder ein bisschen was vorstellen kann.
Ja, und das ist eine Zahl, wenn die wächst, sieht man ja auch dann quasi den Erfolg. Wenn man dann irgendwann auf 180.000, 200.000 Haushalte kommt, dann ist man ja schon bald bei einer Großstadt.
Genau, das ist das Ziel. Also wie gesagt, wir fangen gerade erst an. Jetzt im ersten Halbjahr haben wir so um die knappe 200 Megawatt vermittelt. Nächstes Jahr werden wir so um die 400 Megawatt machen. Das sind dann so 350 Millionen Euro ungefähr, die dann in erneuerbare Energien fließen und fangen jetzt auch so langsam an, neben PV noch weitere Produkte mit aufzusetzen, ob es dann Großbatteriespeicher, Ladeinfrastruktur ist, sodass wir wirklich ein schönes Potpourri an erneuerbaren Energienassets dem Finanzberater an die Hand geben können, sodass du halt auch die Möglichkeit hast, da ein bisschen zu wählen. Und zwar nicht nur, weil du dich da irgendwie grün beteiligen möchtest, sondern vor allen Dingen auch, weil du ja eine Renditeerwartung hast. Da muss ich sagen, waren wir am Anfang ein bisschen überrascht. Wir hatten ja in unserem Vorgespräch kurz gesprochen. Da hatte ich gesagt, als ich bei Freenow damals rausgegangen bin, hatte ich so eine kleine Liste geschrieben an, ich habe sie The List of Big Things genannt und mir überlegt, so, was will ich jetzt die nächsten Monate, Jahre überhaupt machen? Und neben ganz vielen Punkten war ein Punkt, ein nachhaltigkeitsförderndes Unternehmen gründen. So mit dieser Vision, Idee sind wir gestartet. Und da habe ich irgendwie gemerkt, dass immer, wenn ich über Nachhaltigkeit und den Mehrwert für den Klimawandel etc. gesprochen habe, das war den Investoren, den Finanzberatern teilweise ziemlich egal. Denen war die Rendite sehr wichtig und die Rendite ist top bei dem Produkt. Dementsprechend alles gut. Aber wir hatten, um es so ein bisschen mit deinem Podcast-Namen das in Verbindung zu bringen, ursprünglich sind wir rangegangen, haben gedacht, okay, also Sinn mit Gewinn und mussten aber jetzt umstellen, weil die Leute viel mehr interessiert, der Gewinn und in Klammern schön, dass da auch noch ein bisschen Sinn hinter steckt. Also es war eine interessante Erkenntnis, die jetzt die letzten paar Monate gekommen ist.
Ja, wir hatten gerade, bevor wir angefangen haben, noch von Tim Meyer und seinem Buch Strom gesprochen. Und mit ihm gemeinsam haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass wir eigentlich ganz andere Narrative brauchen. Wir kommen immer an mit dem Klimaschutz, mit dem Umweltschutz, ist ja auch alles gut, ist ja auch alles schön, ist auch wichtig. Aber es ist natürlich nichts, was die Menschen wirklich antriggert. Das weiß man aus der Neurowissenschaft. Der Gewinn davon ist in weiter Ferne und das kann unser Gehirn eigentlich gar nicht so verarbeiten. Aber wenn ich gleichzeitig zu hören bekomme, um das Klima zu schützen, um in 10, 15 Jahren besser dazustehen, muss ich jetzt auf meine Flugreise verzichten, muss ich jetzt auf mein Steak verzichten, muss ich jetzt auf meinen geliebten Verbrenner verzichten. Das ist der Verlust, der im Gehirn Firma so stark wirkt wie der potenzielle Gewinn in ein paar Jahren. Deswegen ist das nichts, was zieht. Aber das interessante Narrativ ist ja eigentlich, dass die Elektrifizierung unseren Wohlstand sichern wird und dass es im Grunde die wirtschaftlichste aller Lösungen ist. Und das versteht dann jeder doch relativ schnell, wenn die Renditen gut sind, wenn es klar ist, das ist eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung. Und nebenbei schütze ich auch noch das Klima und sorge für unsere Umwelt, ist das natürlich der viel bessere Weg. Und den geht ja jetzt anscheinend auch, ne?
Da bin ich komplett bei dir. Also Menschen haben Schwierigkeiten, sich in die Zukunft irgendwie reinzuversetzen. Die schauen auf sich selber im Hier und Jetzt, merken, dass der Geldbeutel knapp ist oder wollen vielleicht jetzt ein bisschen was mehr Geld generieren. Entsprechend ist dann dieser Ansatz über die Rendite ganz spannend. Ich finde auch immer interessant, wie wir uns da selber so in die eigene Tasche lügen. Ich hatte bei Freenow, war ich dann 5, 6 Jahre und Teil der Reise, als wir angefangen haben, multimodale Fortbewegungsmittel auf die Plattform zu bringen, also Carsharing und E-Scooter, aber dann auch neben normalen Verbrennertaxis auch E-Taxis. Da haben wir so ein bisschen rumexperimentiert und gemerkt, okay, wenn wir jetzt das E-Taxi mit 1 Euro mehr bepreisen, nimmt keiner das E-Taxi. wenn wir das E-Taxi genauso teurer machen wie das normale Taxi, aber das E-Taxi auch nur eine Minute länger dauert, ehe es ankommt, das wird ja im Screen dann angezeigt, nimmt keiner das E-Taxi. Das heißt, auch wenn wir uns selber mal versuchen einzureden, ja, wir wollen der Sache dienlich und der Umwelt förderlich oder nachhaltig uns aufstellen, so gucken die meisten dann doch eher auf ihren Geldbeutel. Und als wir das mehr und mehr gemerkt haben, haben wir gedacht, aber das ist ja auch okay, weil wenn wir es den Leuten ermöglichen, hier ein tolles Anlageprodukt in den Händen zu halten, was wirklich Spaß macht und in Anführungsstrichen Kohle bringt, dann ist doch noch wunderbarer, dass damit wirklich 150.000 Haushalte nächstes Jahr mit grünem Strom beliefert werden können. Soll sich doch der Investor nur eine kleine goldene Nase verdienen. Das ist ja dann für alle Beteiligten so eine Win-Win-Win-Situation. Mhm. Also Deutschland freut sich, weil die erneuerbaren Energienziele erreicht werden. Der Investor freut sich, weil er ein bisschen Rendite gemacht hat. Ne? Du freust dich, weil du grünen Strom aus der Steckdose bekommst. Also haben wir das Gefühl, haben wir ein gutes Setting gefunden, wo einfach viele Teilnehmer im Markt partizipieren können. Und deshalb ist dann dieser Plattformgedanke für uns auch so wichtig, wo wir halt diese verschiedenen Player zusammenbringen.
Was gerade so ein bisschen angeklungen ist, ich glaube, ich wage mich oder lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, du hast ja eigentlich von der Branche überhaupt keine Ahnung gehabt, oder?
Sondern, überhaupt gar keine Ahnung.
Du bist da ja, kommst aus einem ganz anderen Bereich.
Eingestolpert.
Und bist da, das finde ich eigentlich ganz witzig, nach dem Motto, ach, ich mache jetzt mal was mit Privat-Direktinvestitionen in Sachen Sonnenenergie. Ja. Wie kommt man auf so eine Idee?
Ja, das frage ich mich auch. Genau, also du hast vollkommen recht. Ich komme ursprünglich so aus der Tech-Branche, habe bei LinkedIn gearbeitet, war dann bei EY, habe so digitale Transformationsberatung gemacht, habe bei FreeNow, das ist so das europäische Uber mit Sitz hier in Hamburg, habe da das B2B-Team mit aufgebaut, wo es dann um eigentlich so die Mobilität bei Geschäftsreisen ging. Und und dann habe ich irgendwie gemerkt, mir macht es irgendwie Spaß, mich an großen Themen zu probieren. Also ob es dann die Mobilitätswende ist oder ob es früher bei LinkedIn diese ganze Social-Media-Thematik war, die dann irgendwie losgetreten wurde. Ja, war es dann mir irgendwie ein Anliegen, mich an dem nächsten großen Thema zu betätigen. Und ich meine, das größte Thema, was wir gerade haben, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das aber mal mit einem anderen Twist zu sehen oder zu probieren, war mir irgendwie wichtig. Und deshalb habe ich das Gefühl, ist es gar nicht mal so verkehrt, wenn man auch jetzt in dieser Industrie als Fachfremder reinkommt. Ich habe keine Ahnung von Finanzprodukten, ich habe keine Ahnung von Steuerhebeln, was auch noch eine Rolle spielt in dieser Thematik, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Ich hatte keine Ahnung von den erneuerbaren Energien jetzt auf technischer Ebene. Und vielleicht ist das etwas, was auch so eine Industrie braucht, um einfach mal ohne Scheuklappen, ohne Konventionen Dinge mal neu zu denken. Und wir haben das Gefühl, natürlich haben wir auch viele Experten im Team, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Zusammenspiel an so ein bisschen Fachfremden und Experten ein guter Nährboden an Innovation ist. Und dieses Businessmodell, was wir jetzt in den letzten paar Monaten aus dem Boden gestampft haben und das Wachstum, was wir jetzt hier verzeichnen, zeigt mir, dass wir mit diesem Ansatz bisher gar nicht mal so falsch gelegen haben.
Und ist das dann tatsächlich so, dass man so als absolut Branchenfremder einfach auch ganz andere Fragen stellt und somit auch plötzlich auf ganz andere Antworten kommt?
Ja, also vermeintlich wahrscheinlich sehr doofe Fragen. da bin ich sehr gut drin, in doofen Fragen stellen. Und also es ist ja, natürlich hat man eine steile Lernkurve. Also ich weiß noch, als wir am Anfang zusammensaßen mit meinen zwei Kumpels, mit denen wir dann so die Ursprungsidee von Helio und auch den weiteren Ventures so gelegt haben, musste ich erstmal Kilowatt Peak nachblättern, googeln.
So. Was ist das überhaupt?
Die Spitzenlast, die wir, also es ist einfach eine grundlegende Komponente der Photovoltaik und auf dem beruht gefühlt alles und ich musste es erstmal fragen. So, inzwischen habe ich es verstanden, inzwischen könnte ich es wahrscheinlich auch den neuen MitarbeiterInnen, die wir bei Helio gewinnen, irgendwie erklären. Aber die Reise hat bei mir wirklich bei A angefangen. Und ich würde sagen, jetzt bin ich irgendwie bei D, aber ich habe noch ein bisschen was im Alphabet. Aber wie gesagt, das Wichtige ist, glaube ich, und da sehe ich meine Rolle drin, gute Leute mit zu Helio und in unser kleines Ökosystem zu holen, ob es dann Experten sind. Wir sind gerade dabei, natürlich das Thema Stromvermarktung mit aufzubauen. Auch davon habe ich keine Ahnung. Deshalb ist es wichtig, ich habe heute, glaube ich, 2-3 Interviews mit neuen KandidatInnen, die uns da helfen werden, bei der Stromvermarktung wirklich Gas geben zu können mit ihrer Expertise, da sehe ich dann eher meine Rolle in der Geschäftsführung.
Eigentlich bist du ja ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir in Zukunft mit Wissen umgehen müssen, ne? weil du hast null Ahnung von dem Job gehabt, aber das Wissen darüber, was du brauchst, gibt es ja. Das kann man ja nachgoogeln, wie du so schön gesagt hast. Man schaut mal nach. Heute fragt man dann eben auch mal Perplexity oder ChatGPT, wobei man da natürlich bei technischem Wissen immer gucken muss, ob die einem die Wahrheit sagen. Aber man hat ja trotzdem auch noch andere Möglichkeiten, sich schlau zu machen. Das ist eigentlich gar nicht mehr das, was wir brauchen. Wissen lernen ist einfach, aber was mache ich mit diesem Wissen? Wie verknüpfe ich dieses Wissen zu etwas Neuem, was dann auch erfolgreich ist? Und das ist ja das, was du gemacht hast. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir in Zukunft, ja, diesen Weg müssen wir einfach beschreiten. Wissen gibt es ohne Ende, ist gar kein Problem, dran zu kommen. Aber wie verknüpfe ich dieses Wissen, um jetzt wieder was Neues zu schaffen?
Absolut. Ich würde sogar einen Schritt weitergehen und sagen, dass es inzwischen zu viel Wissen gibt, zu viel Daten, zu viele Informationen. Das heißt, wir haben ja alle, ich persönlich jedenfalls, Probleme, diese ganzen schieren Datenmengen irgendwie zu strukturieren, zu ordnen. Das ist ja nichts anderes als das, was man in so einem Unternehmen macht. Ne? Man holt Menschen rein, die Wissen haben, die sich noch zusätzliches Wissen aneignen, um es auf irgendeine Weise zu strukturieren, sodass man irgendwie einen Mehrwert in dem Fall jetzt der Gesellschaft oder dann auch im Geldbeutel des Investors generieren kann. Und das Schöne ist, jetzt hänge ich irgendwie in dieser Unternehmer-Thematik drin. Es läuft ganz gut mit Helio. So haben wir also auch angefangen, in weitere Ventures zu investieren. Sei es zum Beispiel, dass wir anfangen, in Unternehmen reinzuinvestieren, die zum Beispiel Ladeinfrastruktur für E-LKWs bereitstellen.
Genau, das habt ihr ganz, da wieder, ganz ne? aktuell. Ne? Mit dem Startup Nanook seid ihr da eine Kooperation eingegangen.
Genau.
Und da seid ihr auch schon in der Umsetzung. Ne? Rentiert sich das auch? Weil da geht es ja auch wieder um Bürgerbeteiligung, so wie ich gelesen habe. Ne?
Genau. Also stell dir vor, du hast jetzt nicht ein PV-Direktinvestment, in das du reinvestiert hast, sondern eine Ladesäule. Die steht dann irgendwo bei einem Logistiker auf dem Hof und da fahren dann fleißig E-LKWs dran, laden sich voll und können dann wieder Güter von A nach B transportieren. So, das heißt, du hast jetzt in deinem Investment in diese Ladesäule investiert und deine Rendite kommt jetzt aus der Nutzung, aus der Vermietung der Ladesäule oder aus der Stromrendite, die damit erwirtschaftet wird. Dann ist dir das egal, ob das jetzt eine PV-Anlage, ein Großbatteriespeicher, eine Ladesäule ist. So, für uns ist es aber ein ähnliches Anlageprodukt. Und das Schöne ist, dass wir also mit der Expertise und den Partnern, die wir jetzt inzwischen aufgebaut haben, auf der anderen Seite dem Logistiker jetzt eine ganz tolle Lösung bereitstellen können. Wir können ihm also jetzt eine Hilfestellung geben, diese Ladesäule überhaupt zu entwickeln, ne? Also zu entscheiden, naja, wo stellst du denn hin auf dem Hof und wie viele brauchst du eigentlich und ne, wo beziehen wir eigentlich am besten die Komponenten her etc. Also die ganze Entwicklungsexpertise. Das zweite ist dann, dass dieser Logistiker jetzt die Möglichkeit hat, sich eine Ladesäule auf den Hof zu stellen, die sonst sehr teuer wäre, für die er aber jetzt keinen Euro zahlen muss, weil du als Investor
ja,
das
okay.
ja machst.
Klasse. Ja, ja, klar.
Und wir haben ja den Strom aus unseren Anlagen. Das heißt, wir können dem Logistiker auch noch einen tollen Stromabnahmevertrag anbieten mit 100% Grünstrom, der sehr konkurrenzfähig ist, weil er, wie gesagt, aus den eigenen Anlagen kommt. So, das heißt, du als Investor bist happy, aber vor allen Dingen haben wir da jetzt wieder eine komplett neue Möglichkeit geschaffen, dass der Logistiker, der sich sonst vielleicht keine zwei E-LKWs und irgendwie Ladepunkte hätte leisten können, die Möglichkeit hat, mit einer niedrigen Hemmschwelle die E-Transformation voranzuschreiten. Also auch das ist jetzt ein spannendes neues Feld, wo wir merken, dass wir in diesem Ökosystemgedanken mit den richtigen Partnern an der Hand wirklich viel schaffen können. Bis 2030 soll jeder zweite LKW, der vom Band rollt, elektrisch sein. Und da haben wir doch die Hoffnung, dass wir da eine ganz spannende Rolle spielen können.
Ja, das ist natürlich tatsächlich ein interessantes Konzept, wenn der Logistiker selber gar nicht dafür in die Investition einstellt. Dann könnte er natürlich sagen, ach ja, dann stelle ich mir mal 10 Stück dahin. Oder guckt er da schon, was sinnvoll ist?
Genau, das ist Teil der Analyse vorab, der Wirtschaftlichkeitsanalyse. Ein Logistiker hätte jetzt kein Interesse daran, 10 Ladesäulen dahinzustellen, ohne dass die LKWs da rankommen. Auf der anderen Seite, vielleicht hat er nicht selber genügend E-LKWs, aber vielleicht können wir es ja schaffen, dass er seinen Hof zur Verfügung stellt, um die Ladesäulen hinzustellen, sodass andere LKWs, die auf der Durchreise sind, über unsere Software, die wir dann mit anbieten, sehen können, ach, da ist ein Ladepunkt, da gehe ich mal kurz hin. Und wenn der Logistiker vielleicht daran noch partizipiert, also einen Mehrwert generiert, indem er diese Ladesäule zur Verfügung stellt, dann wäre das ja auch wieder eine spannende Sache. Ist jetzt noch nicht der Fall, aber wäre mittelfristig auf jeden Fall ein Weg, den wir da sehen würden, um auch nicht nur die Kurzstrecken, sondern auch die Langstrecken mit entsprechender Ladeinfrastruktur zu gewährleisten.
Naja, und es lohnt sich dann ja vielleicht auch mal für den einen oder anderen Lkw-Fahrer von der Autobahn abzufahren, weil dort der Strom auf der Autobahn natürlich erheblich teurer ist und dann vielleicht den günstigeren bei einem Spediteur zu nutzen.
Absolut. Mhm. Genau, da wieder.
Ja, ganz spannend. Win-win-win. Ja, genau. Zwei Sachen, die mir direkt mal wieder eingefallen sind. Du hast gerade schon gesagt, und jetzt in dem Zusammenhang wird das mit Sicherheit auch eine Rolle spielen. Das ist, hat natürlich auch alles irgendwie steuerliche Aspekte, ne? Und es gab ja immer schon den Spruch, zwei Dinge sind sicher im Leben, der Tod und die Steuer. Also die kommt auf jeden Fall. Mhm. Das heißt, du musstest dich auch steuerlich beraten, also aufschlauen, oder habt ihr da auch dann Leute, die das übernehmen? Und welche steuerlichen Aspekte spielen da eigentlich eine Rolle überhaupt?
Spannende Frage, beziehungsweise wahrscheinlich für viele der ZuhörerInnen keine spannende Frage, weil viele von uns einfach Steuern irgendwie ganz, ganz seltsam und nervig finden. Aber es ist in der Tat ein interessanter Teil dieses Produktes. Du hast richtig erkannt, ich bin kein Steuerberater. Wir haben aber in der Tat die besten SteuerberaterInnen in unserem Partnernetzwerk, arbeiten da viel mit EY zum Beispiel zusammen, meinem ehemaligen Arbeitgeber, und haben das ganze Konstrukt auch steuerlich durchleuchten lassen. Was bedeutet das konkret? So, du gehst zum Finanzberater und sprichst also über dieses PV-Direktinvestment. Das kostet dich, sagen wir mal, 200.000 Euro. So, du weißt jetzt schon, okay, 80% bekommst du aus dem Fremdkapital mit der Bank, die wir dir da anbieten. Das heißt, 20% wäre jetzt noch aus deiner eigenen Tasche zu bezahlen. Jetzt gibt es einen kleinen Paragraphen, meines wäre Paragraph 7 im Einkommensteuergesetz, was es Gewerbetreibenden ermöglicht, eine Investition, die in der Zukunft liegt, bereits vor Kauf abzuschreiben.
Ja, kenn ich sogar.
Stell dir vor, du bist... Okay, super. Also ne, du bist Bäcker, dein Ofen geht kaputt, du musst jetzt einen neuen Ofen kaufen. Deutschland als Staat und auch der Fiskus hat ein Interesse daran, dich schnell wieder mit dem Ofen auszustatten, damit du wieder anfängst, schnell Brötchen zu verkaufen, Steuern zu bezahlen. Also sagt dir der Staat, schau mal her, guck doch mal in deine Erlöse aus den letzten 3 Jahren. Und so kannst du also schon bereits gezahlte Steuern die wieder zurückholen, indem du, das ist ein Sockelbetrag bis 200.000 Euro, die sozusagen... ja, dann anrechnen lässt. Das heißt, dieser Investitionsabzugsbetrag ist eine Möglichkeit, ist kein Muss, aber eine Möglichkeit, dass du bis zu 20% des Anschaffungspreises aus bereits gezahlten Steuern aus der Vergangenheit dir zurückholst. Ich habe das jetzt auch gemacht mit meiner Frau. Wir haben eine PV-Anlage investiert, das entsprechend so aufgegleist. Schubsiwups hatte das Finanzamt mir 40.000 Euro überwiesen, was ich dann genommen habe, um es entsprechend in die erste Anzahl dieser PV-Anlage zu stecken. So, das heißt, das funktioniert wunderbar. Es gibt ein paar Rahmenbedingungen, die zu beachten ist, weshalb wir natürlich auch viel mit zum Beispiel EY zusammenarbeiten, dass die Vertragsgrundlagen oder auch die technische Struktur des Parks so gegeben sind, dass sie diesem Investitionsabzugsbetrag oder nach den Regeln des Investitionsabzugsbetrags auch ausgesteuert sind. So, es sei gesagt, dass es natürlich nicht Teil der Rendite- oder Wirtschaftlichkeitsanalyse ist. So, das heißt, das ganze Ding muss sich lohnen für dich, unabhängig davon, ob du da vielleicht noch einen kleinen Liquiditätsvorschuss vom Finanzamt bekommst. Ist aber in der Tat ein spannendes Modell, weshalb auch viele ihre Finanzberater proaktiv darauf ansprechen und jetzt inzwischen schon mal was von IAB, also Investitionsabzugsbetrag, oder auch dem PV Direktinvestment gehört haben, weil es inzwischen ein ganz gängiges Modell ist und was in der Tat dazu geführt hat, dass wir in den letzten Jahren, was die Ausbauziele der erneuerbaren Energien angeht, auch wirklich gut Meta gemacht haben, weil Deutschland da ein schönes Incentivierungsmodell gefunden hat, deutsche Bürgerinnen und Bürger und den Mittelstand zu incentivieren, auch in diese erneuerbaren Energien zu investieren.
Also für alle, die zuhören, wir sind natürlich hier alle keine Anlageberater und keine Steuerberater. Informiert euch bei euren Steuerberatern, Anlageberatern, Finanzberatern über diese Möglichkeiten, da scheint was drin zu stecken und es lohnt sich dann deswegen, weil man ja wirklich schaut, dass wir weiter vorankommen mit dem Thema Klimawende und erneuerbare Energien. Also, genau, eine Sache, die mir noch gerade einfällt, das ist ja auch, wenn ich in Strom investiere, weiß ich ja immer nie so genau, oh, muss das vielleicht gerade abgeschaltet werden, weil da viel zu viel Strom reinfließt. Ne? Die Sonne scheint wie blöd, haben wir in Holland gesehen, wo ich war. Die Sonne scheint, der Wind weht stark. Also da ist mit Sicherheit, wenn ich da alles habe, auch Stromüberschuss. Dann werden ja leider oft noch die Anlagen erstmal abgeschaltet, wenn es nicht gerade billig verkauft werden kann. Wie kann ich denn als Investor mich immer informieren, dass ich sehe, wie sieht das denn eigentlich gerade aus? Verdiene ich da gerade oder liegt das eigentlich gerade alles brach und es passiert nichts? Kann ich das irgendwie einsehen? Gibt es da eine Möglichkeit?
Genau, es gibt natürlich Möglichkeiten, das einzusehen. gängiges Portal, jetzt netztransparenz.de, ist immer was, wo man schön sehen kann, wie viel gerade eingespeist wird, ob wir in Negativpreisen gerade liegen beim Solar etc. Also man kann sich ja vorstellen, für die Laien unter uns, ne, tagsüber scheint die Sonne, es gibt viel Solaranlagen, wenn die alle zum gleichen Zeitpunkt sozusagen Strom erzeugen und wir zum gleichen Zeitpunkt entsprechend wenig Energie brauchen, dann ist der Strompreis günstig, kann sogar so dazu führen, dass er, wie du es gerade erwähnt hast, in den Negativbereich rutscht. Da hatten wir jetzt in den letzten 12 Monaten, 450 Stunden Negativpreisen. Was wir jetzt machen oder jetzt auch schon seit längerer Zeit machen, ist zu den PV-Anlagen auch noch einen Großbatteriespeicher anzuknüpfen, einen Grünstromspeicher. Das heißt also, dass die Anlage Strom erzeugt, dann eventuell in diesem Batteriespeicher Strom zwischenspeichert und wartet, bis es entsprechend ins Netz abgibt, sodass es auch für den Investor natürlich förderlich ist, sodass wir nicht dafür bezahlen müssen, dass wir Netz einspeisen, Strom einspeisen, sondern entsprechend dann auch eine Rendite für den Investor erwirtschaften können. Das ist entsprechend mit dieser Kopplung zwischen PV und Großbatteriespeicher sehr spannend und hat auch dazu geführt, dass die Anfragen für Großbatteriespeicher dieses Jahr 10-mal so hoch sind wie noch letztes Jahr. Das heißt, wir sehen, dass je mehr die erneuerbaren Energien an Fahrt gewinnen, wir halt auch ein robusteres Grundkonstrukt brauchen. Ja, PV ist wichtig, ja, Wind ist wichtig, aber zusätzliche Infrastruktur wie zum Beispiel die Batteriespeicher sind auch wichtig, die wir entsprechend auch versuchen, in so einem Produkt mit zu bedenken.
Da mache ich mal eben gerade Werbung für meinen Podcast. Mein letzter Gast, Martin Weiß von SciTalk, die haben nämlich mit ihrer Power-to-Gas-Anlage eine Möglichkeit, diesen überschüssigen Wind- und Solarstrom zu speichern und sogar langfristig zu speichern. Ganz spannende Geschichte, hört mal rein. Vielleicht auch was für euch. Mal gucken.
Ja, und du hast mir von Martin schon berichtet und netterweise auch den Kontakt mal hergestellt. Ich werde mich freuen, in den nächsten Tagen und Wochen mal mit ihm zu sprechen. Vielleicht ist es ja eine Möglichkeit, dass wir seine SciTalk-Technologie irgendwie in unsere Parks mit einbetten können.
Genau.
Ich werde es dich wissen lassen.
Auch dafür ist Gewinn mit Sinn, Netzwerke knüpfen. Das wollen wir hier machen. Wunderbar, wenn es klappt. Du hast aber gerade auch noch erzählt, das interessiert mich ja auch immer so ein bisschen, wie es dann intern so läuft, dass ihr jetzt gerade auch im Gespräch seid mit neuen potenziellen Mitarbeiterinnen. Ihr seid ja ohnehin erst letztes Jahr in den Start gegangen, also junges Unternehmen, jetzt knapp 1,5 Jahre. Wie sieht denn das so das Onboarding von euren MitarbeiterInnen aus? Wie integriert ihr die ins Team und vermittelt ihnen so eure Vision? Was passiert denn da bei euch?
Ja, sehr spannende und wichtige Frage, weil je früher du, also gute MitarbeiterInnen sind sowieso schwierig zu finden, besonders für so ein kleines Startup wie uns, und entsprechend ist es natürlich auch wichtig für den Erfolg des Unternehmens, dass sie einfach schnell geonboardet werden, mit Wissen ausgestattet werden, loslaufen können. Wir haben jetzt, war es im letzten Monat zum Beispiel, haben wir 4 neue MitarbeiterInnen geonboardet. Was wir gemacht haben, ist, die ersten 2 Tage haben wir so ein kleines Offsite gemacht und haben praktisch so Themenblöcken. Das war PV Direct Investment 101. Steuergrundlagen 101. Also inhaltlich versucht die KollegInnen aufzuschlauen. Es gab einen Blog, wo wir entsprechend die Technologie bereitgestellt haben, ne, Computer etc., alle Software erstmal gemeinsam installiert haben. Dann geben wir den neuen KollegInnen einen 30-Tages-Plan mit an die Hand, wo wir, weil ich so im Wochentakt mal grob planen, was ist denn so die Erwartungshaltung, was sind die Themen, die in Woche 1, Woche 2, Woche 3, Woche 4 auf einen zukommen, welche Gesprächspartner oder Sparringspartner gibt es, dann gibt es eine E-Mail ans ganze Team, ne? Person XY ist jetzt dabei, freuen uns sehr, das und das, Steckbrief, das und das ist das, was diese Person mitbringt, entsprechend geht gerne auch die Person zu, wenn es ja Fragen oder relevante Themen gibt, die ihr irgendwie zusammen besprechen könnt, das heißt, sowohl inhaltlich als auch, was die Teamintegration angeht, so früh wie möglich dafür zu sorgen, dass die Person sich nicht nur gut aufgehoben fühlt, sondern auch Flügel bekommt und von alleine laufen kann. Und da ist dieser Onboarding-Plan, der in den ersten 30 Tagen stattfindet, wirklich sehr, sehr wichtig. Einmal die Woche gibt es dann einen kleinen Check-in, kleines Entwicklungsgespräch, wo man hört, ne, wo stehen wir, was läuft gut, was läuft nicht so gut, brauchst du Support von mir, ja, nein. Und Jetzt sind die neuen vier, die ich gerade eben berichtet habe, ja, anderthalb Monate mit dabei und es fühlt sich schon wirklich wie fast ein Jahr an. Also das ist echt spannend, nicht nur wie schnell so ein Startup halt wächst, sondern auch wie schnell die MitarbeiterInnen an den Aufgaben wachsen. Aber du hast recht, die Grundlagen sind extrem wichtig, dass entsprechend auch eigenständig gearbeitet werden kann.
Ja, es klingt so, als ob man da direkt gut aufgehoben ist und sich nicht erstmal selber irgendwie informieren muss und was mache ich denn jetzt und wen suche ich mir denn jetzt, sondern wirklich eine wertschätzende Art und Weise, neue Mitglieder ins Team zu integrieren. Ne? Wie viel seid ihr jetzt? Wie groß ist euer Team?
Also Helio Connect sind so 12, Helio Finanz sind wir mal 3. Heute hoffe ich, dass ich den 4. für uns gewinnen kann. Jetzt sitzen wir gerade dabei, beim Thema Stromvermarktung ein Unternehmen aufzubauen, wo wir entsprechend jetzt auch schon im Stealth-Modus neue MitarbeiterInnen für uns gewinnen. Das heißt, hier im Büro laufen so 30, 35 Leute rum, die ganz fleißig dabei sind, an ihren jeweiligen Themen zu schrauben. Eine Sache, die mir da noch wichtig ist, ist zu erwähnen, dass wir, das glaube ich, habe ich damals bei LinkedIn so einindoktriniert bekommen, dass es wichtig ist, so eine kulturelle Grundlage zu schaffen. Ne? Also wenn wir zwei zusammen arbeiten, ist es ja wichtig zu verstehen, so nicht nur, wer bist du und wer bin ich und was bringen wir jedenfalls oder jeweils an den Tisch, sondern auch, naja, wie wollen wir denn erfolgreich miteinander arbeiten? Was sind so Leitmotive? Und da haben wir jetzt im letzten Monat das Helio Framework ins Leben gerufen, mit dem Team erarbeitet, wo wir also jedem Buchstaben von Helio ein Wort gegeben haben, also H für Helpership, E für Efficiency, L für Learning, I für Integrität und O für Ownership. Das sind dann so Leitgedanken, wo wir uns auch gegenseitig eine Erwartungshaltung geben können, sodass ich zum Beispiel, wenn wir zusammen an einem Thema arbeiten und du das Thema verantwortest, ich auch das Thema O, also Ownership, von dir verlangen kann, ne, dass du halt dir den Hut aufsetzt und entsprechend mich, das Team, in die Pflicht nimmst, in die richtige Richtung zu laufen. So, das heißt, diese Grundlagen ist eine schöne Art oder diese Kulturgrundlagen ist eine schöne Möglichkeit, das Team zusammenzuschweißen und auf so ein paar auf denselben Nenner zu bekommen. Das macht nicht nur Spaß, sondern ist auch wirklich sehr, sehr produktiv, kann ich jedem ans Herz legen.
Also an alle Startups, die zuhören, das ist eine super Geschichte, kann ich nur bestätigen. Wenn man sich von Anfang an damit beschäftigt, dann schweißt das bestehende Team zusammen und es erleichtert natürlich enorm, alle neuen Teammitglieder gut zu integrieren, weil es eben in etwas Bestehendes reinkommt, was man dann gemeinsam weiter aufbauen kann. Das finde ich, klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Noch eine Frage, wofür wir langsam zum Ende kommen. Du hast ja gerade ganz am Anfang Katharina Reiche so ein bisschen kritisiert, so Ticken. Aber angenommen, du wärst auf einmal Wirtschaftsminister. Wie sähe dein Plan für die Energiewirtschaft der Zukunft aus? Was würdest du machen als Wirtschaftsminister?
Also du hast ja eben gesagt, ich bin fachfremd. Ich finde das immer spannend, dass Minister auch meistens irgendwie fachfremd sind. Das ist bei Frau Reiche nicht so, aber ich glaube, Frau Reiche ist, was die erneuerbaren Energien angeht, noch ein bisschen fachfremd. Und ja, meine Aufgabe sehe ich dann darin, mein Ressort so aufzubauen, dass wir entsprechend effizient in die Zukunft schreiten können. Was bedeutet das konkret? Ne, wir haben die Ausbauziele. Wir wollen, dass 800 Milliarden Euro in erneuerbare Energien investiert werden, damit 80% unseres Stroms bei 2030 aus erneuerbaren Quellen generiert werden können. Und dann frage ich mich, wie können wir denn jetzt so viele Menschen wie möglich in Deutschland an den Tisch bringen, um das auch zu gewährleisten? Und zwar nicht nur Einzelunternehmen oder eine Bevorteilung von einzelnen Industriezweigen, sondern wirklich die maßgeblichen Treiber der Energiewende an den Tisch zu holen. So, das jetzt, was Energie angeht. Beim Wirtschaftsministerium genauso. Wir haben, glaube ich, global gerade ein paar schwierige Nüsse zu knacken und merken auch, dass, ob es aufgrund der Tarifthematik aus den USA oder einer schwächenden Wirtschaft bei uns, die sehr exportgetrieben ist, ein paar Feuer sind, die es da auszumerzen gilt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und entsprechend erstmal das Team zusammenzuholen, die Problemfelder zu identifizieren, die Wachstumsfelder zu identifizieren und dann, wie eben gesagt, die richtigen Leute zusammenzuholen, um diesen Wachstumsfeldern auch nachzukommen, die deutsche Wirtschaft zu stärken, ist wichtig. Ich glaube, in den letzten 15 Jahren kam die Position, die wir jetzt mit Deutschland und vor allem auch in Europa geschaffen haben, hauptsächlich durch eine starke Wirtschaft. Da sind wir gerade nicht ganz so. Ich würde mir wünschen, dass wir da wieder hinkommen und entsprechend auch die Wirtschaftsgrundlagen schaffen, um entsprechende treibende Kraft nicht nur für Europa, sondern auch für den weltweiten Handel etc. zu sein.
Ja, aber ihr seid ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass wir einen starken Mittelstand und tolle Startups haben, die was bewegen wollen.
Genau, jetzt. Das meine ich mit den treibenden Kräften. Ne? Ich hatte letztens mit einem Kumpel gesprochen, der jetzt bei Dena arbeitet, so ein bisschen der Inkubator vom Wirtschaftsministerium. Und was die ganz toll machen, ist wirklich junge Menschen, Unternehmer, Startups zusammenzuholen, die mit der Politik zu verknüpfen. Ja, das heißt, diese Schnittstellen, diese Brücken zu bauen, ist ja nichts anderes als das, was wir mit Helio gerade versuchen. Wir haben ein Produkt geschaffen, von dem ich nie dachte, dass es das gibt, geschweige denn, dass ich daran Interesse hätte, irgendwie dran rumzuschrauben, was auch noch einen steuerlichen Part hat, was ich auch irgendwie ganz unspannend fand am Anfang, aber indem man diese Brücken schlägt von Wirtschaftlichkeit zu Steuer, zu einem skalierbaren Setup, in dem Fall mit diesen Finanzberatern, Vermögensberatern und dann auch den Mehrwert für den Investor oder den Kunden oder den Bürger Deutschlands im Blick zu halten. So, wenn man die alle zusammenbekommt, ist nicht einfach, aber da haben wir schon das Gefühl, dass wir mit Helio einen kleinen Beitrag zu einer positiven Wirtschaftsleistung Deutschlands beitragen können.
Und ein wunderbares Beispiel, dass Wissen alleine nicht reicht, sondern man muss wissen, wie man mit dem Wissen umgeht, wie man dieses Wissen auch miteinander verknüpft, um was Neues zu schaffen. Und da sind wir auch schon im Grunde am Ende. Kommen wir zum Sinnstift. Das ist immer der Part im letzten Drittel. Der Sinnstift ist ja mein Bleistift, den ich dann verschicke. Der kann dann weiter verwendet werden, weil er so ein hübsches kleines Goodie oben hat, nämlich eine Samenkapsel, die man dann einpflanzen kann. Und dann kommen im Idealfall, wenn man gut gießt, hübsche kleine Vergissmeinnicht raus.
Der Sinnstift.
Dazu meine Frage. Süße Idee. Meine Frage an dich. Wir haben ja gerade schon über das Onboarding bei euch geredet oder auch so ein bisschen Kultur, aber noch gar nicht das Thema Werte gestreift. Welcher Wert treibt dich denn so an oder welcher Wert ist für dich so besonders wichtig, wo du sagen würdest, der ist für mich auch nicht verhandelbar?
Ich habe eine Psychologin zu Hause sitzen. Jetzt überlege ich, was die mir damit an die Hand geben würde, welches Konstrukt. Mein erster Gedanke war Respekt. Ich habe das Gefühl, dass wir, oder Respekt/Partnerschaftlichkeit, ich habe das Gefühl, dass viele von uns, ob jetzt im Privaten oder im Geschäftlichen, viel so auf sich selber schauen und irgendwie oft die andere Person vergessen. Und ich habe das Gefühl, dass eine treibende Kraft jetzt auch im Unternehmertum sein kann, indem man einfach Mauern runterreißt, Brücken schafft und einfach miteinander arbeitet, und zwar auf eine respektvolle Art und Weise, auf eine partnerschaftliche Art und Weise. Denn wie du eben gehört hast, ich habe keine Ahnung von Projektentwicklung. Ich brauche aber gute Partner an meiner Seite, die tolle Projekte entwickeln, damit du als Investor in ein qualitativ hochwertiges BV-Direktinvestment investieren kannst. Und das heißt, die respektvolle Zusammenarbeit ist mir extrem wichtig, ist auch die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit mit neuen MitarbeiterInnen, damit die auch alle Lust haben, die Ärmel hochzukrempeln und irgendwie gemeinsam in eine Richtung zu laufen. Und ich habe das Gefühl, dass uns das nicht nur im Privaten, sondern auch im Geschäftlichen als Menschen oftmals so ein bisschen schwerfällt. Und da würde ich mir wünschen, dass man offener, ehrlicher, respektvoller miteinander umgeht. Und ich glaube, man bekommt das dann auch positiv zurück. Also wir zwei, wir kannten uns vorher nicht, wir sind uns begegnet, mögen uns. Du machst mir direkt irgendwie proaktiv Vorschläge, mit wem ich mal irgendwie sprechen soll. Das würdest du nicht machen, wenn du das Gefühl hättest, ich würde nicht respektvoll mit dir oder mit deinen anderen Freunden, Bekannten aus deinem Netzwerk umgehen. Das heißt, ich würde sagen, Respekt ist die absolute Grundlage für alles das, was wir machen, und entsprechend für mich ein sehr, sehr wichtiger Wert.
Ja, vielen Dank, dass du für diesen eigentlich wirklich extrem wichtigen Wert Respekt hier die Lanze brichst, weil es ist ja tatsächlich, was du hast es gerade schon so angesprochen, im Privaten wie auch im Unternehmen, aber ich glaube, man kann es wirklich sagen, gesellschaftlich gerade tatsächlich sehr schwierig, der respektvolle Umgang miteinander. Und da finde ich das, was du da gesagt hast, wirklich sehr schön und sehr passend. Danke dafür.
Und zudem, also nicht nur zwischenmenschlich, sondern ja auch Respekt unserer Umwelt gegenüber. Gut. Also dieses Wort Respekt kann man entsprechend dann vieler Hinsicht auslegen.
Dann kommen wir zu drei schnellen Fragen zum Abschluss. Bist du eher der Chaot oder ein strukturierter Typ?
Strukturierter Typ.
Wie äußert sich das? Zusatzfrage.
Ich dachte, schnelle Fragen, schnelle Antworten. Ich würde sagen, dass ich bin seit 5 Monaten Papa und kann dir sagen, dass Chaos in meinem Leben mit irgendwie verschiedenen Firmen und einem Kind zu Hause und noch einem Wunsch, mal irgendwie ins Fitnessstudio zu gehen etc. keine Chance hat. Das heißt, ich habe einen perfekt getimten Kalender, wo wirklich alles drinsteht, wo ich auf die Minute genau weiß, wann ich was mache. Das hört sich gerade vielleicht ein bisschen nervig an für die ZuhörerInnen, aber ist meine einzige Möglichkeit, das ganze Pensum sowohl privat als auch im Unternehmen zu wuppen. Das heißt, ein Beispiel für die Strukturierter wäre jetzt ein gut organisierter Kalender.
Okay, sehr gut. Dann die zweite Frage. Du warst auf einer Highschool in Indiana, USA, hast auf der Maastricht University School of Business and Economics studiert. Zwischendrin warst du auch mal auf einer Uni in Bangkok. Ist der Deutschland zu langweilig?
Nicht zu langweilig, aber ich glaube, dass gute Ideen dann kommen, wenn man sich mit Menschen austauscht, die ganz andere Vorzeichen haben, ganz andere Ideen haben, ganz anderes kulturell geprägt sind. Und ich fand das immer schon ganz, ganz spannend, ja, auf unterschiedlichen Sprachen mit unterschiedlichen Menschen von unterschiedlichen Backgrounds ja, irgendwie zusammenzukommen und die Welt so ein bisschen neu zu denken. Und das ist ja auch das, was wir eben gesagt haben, als Fachfremder bin ich ja nichts anderes als ein Ausländer, der nach Deutschland kommt und erstmal die Sprache nicht spricht. So fühle ich mich dann gerade auch, wenn ich dann vor anderthalb Jahren in dieses erneuerbare Energien-Thema reingehüpft bin. Also ich glaube, ich habe Spaß daran, mich neuen Themen zu widmen. Das kommt auch oft, indem man mit neuen Menschen spricht und ja, neue Themen erstmal findet.
Also eine Aussage pro Vielfalt.
Pro Vielfalt. Super. Mit ganz vielen Ausrufezeichen.
Gut. Dann die dritte Frage. Bist du mittlerweile physisch intelligent und kannst andere in Muay Thai die Grenzen aufzeigen? Oder bist du doch noch eher so ein Lauchbruder?
So ein schöner Wortwitz, den die Menschen verstehen, die wissen, dass ich letztens einen LinkedIn-Post über das Thema Intelligenz geschrieben habe, zusätzlich bei einem Muay Thai Boxcamp mal verhauen wurde und an einer Fitness-App mitschraube, die Lauchbruder heißt. Danke dafür. Das will ich kurz noch sagen. Also mein allererster Manager bei LinkedIn, Jack Henretty, hat mir eine Frage gestellt, die ich erst nicht verstanden habe und immer wieder davon zehre, jedenfalls von der Antwort, die er mir dann gegeben hat. Und zwar hat er mich gefragt, was ist denn Intelligenz für dich? Und ich habe gesagt, ja, so irgendwie so Street Smartness und ja, vielleicht IQ. Und er meinte, ja gut, sind drei Komponenten. Einmal die intellektuelle Intelligenz, die emotionale Intelligenz und die physische Intelligenz. Und er meinte, du kannst ja der schlauste Mensch im Raum sein, wenn du es nicht schaffst, dich mit Menschen zu verbinden und die emotional zu verstehen. So, dann kriegst du deine Message nicht transportieren. Leute haben keine Lust, mit dir irgendwie was zusammen auf die Beine zu stellen. Und wenn du aber auch intelligent bist intellektuell intelligent bist und emotional intelligent bist, aber zum Beispiel deinen eigenen Körper vernachlässigst, ja, du schläfst zu wenig, du gehst nicht immer ab und zu mal ins Fitnessstudio, sondern kannst du also auch gar nicht die Last schultern und gar nicht den Druck aushalten, du bist dann gar nicht resilient und auch dann kannst du deine intellektuelle Art eigentlich gar nicht mit auf die Straße bringen. Also long story short, es gibt diese drei Komponenten von Intelligenz und das kommt mir sehr, sehr oft in den Kopf, wenn ich dann irgendwie abends um 20 Uhr noch hier im Office sitze und denke, okay, jetzt irgendwie, ein Döner und nach Hause ins Bett. Nee, nochmal kurz ins Fitnessstudio und von mir ist ein Salat und dann ins Bett. Ist dann vielleicht die physisch intelligentere der Abschluss eines Tages.
Sehr schön. Und was macht die App Lauchbruder, um das noch abzuschließen? Was kann ich damit machen?
Ja, die Lauchbruder-App, die ist so ein kleines Hobbyprojekt die letzten Monate gewesen. Hilft eigentlich, uns selber in den Hintern zu treten und Sport zu machen, indem ich dir zum Beispiel eine Challenge schicken könnte. Ich würde dann ein kleines Video von mir aufnehmen, wo ich irgendwie 20 Liegestütze mache und dann schicke ich dir das und dann läuft eine Uhr, 24 Stunden. Wenn du innerhalb von diesen 24 Stunden meiner Challenge nachgekommen bist, in dem Fall den Liegestützen, so dann kriegst du ein paar Punkte und wenn nicht, dann kriege ich ein paar Punkte. Mit anderen Worten, also unter Freunden die Möglichkeit zu haben, sich immer mal so ein bisschen in den Hintern zu treten, dass man sich sportlich betätigt. Das ist die Grundidee davon gewesen.
Fand den Namen so witzig. Deswegen muss ich das noch mit einbauen.
Danke dir.
Okay, ja, da sind wir am Ende. Vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal bei dem Podcast-Gewinn mit Sinn dabei wart. Und natürlich ganz, ganz herzlichen Dank an meinen Gast Fabio Griemens, den Gründer und Geschäftsführer der Helio Connect GmbH. Und den Link zur Website gibt es wie immer in den Shownotes, sodass ihr euch hier informieren könnt und natürlich auch mal schauen könnt, wie das mit den Investments läuft, beziehungsweise sprecht eure Finanz- und Vermögensberater da mal drauf an. Mein Name ist Jürgen Schönter von Sinnstifter Kultur. Unsere Mission ist es ja, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten oder, wie im Falle des Podcasts, über solche Unternehmen zu sprechen. Und wir haben heute auch mal wieder gesehen, es gibt aus dem Mittelstand heraus, aus den Startups heraus, ganz viele tolle Ideen, Menschen, die wirklich was bewegen wollen. Und selbst wenn sie keine Ahnung davon haben, sich dann da rein denken und wirklich was Großartiges schaffen. Und ich glaube, wir müssen alle wieder viel, viel mehr Mut haben, so etwas zu machen, uns mal mit solchen Themen zu beschäftigen und zu sagen, ja gut, ich kenne mich nicht aus, aber mich interessiert das, also gucke ich mir mal an, was gibt's dafür zu wissen und wie kann ich dieses Wissen weiter verarbeiten. Fabio ist da ein hervorragendes Beispiel, wie das wirklich erfolgreich klappen kann, denn sie sind auf einem super Weg. Und mit Respekt. Das finde ich auch noch schön, denn sinnstiftendes Unternehmertum bedeutet ja auch Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen, für die Umwelt, für die Menschen und das funktioniert am besten mit Respekt. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und vielleicht sogar weiterempfehlt und selbstverständlich wie immer auch gerne mein Feedback gibt. Bis zur nächsten Folge von Mit Gewinn mit Sinn und hoffentlich weiteren spannenden Gästen. Und vielen herzlichen Dank an dich, Fabio, dass du heute hier warst und über deine spannende Idee mit uns gesprochen hast.
Also danke, Jürgen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Dann hoffentlich bis bald.
Bis bald.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.